Frau Generaldirektor von Heike wollte ihr antikes Berlin-Service nehmen und einen altmodischen Kaffeetisch mit Napfkuchen und Feldblumenstrauß herrichten. Die Gräfin war einverstanden. Dann begann die Besprechung der übrigen Tische. Frau Teddy war außer sich. Sie ging früher. »Ich habe noch Anprobe«, sagte sie. Aber der eigentliche Grund war, dass sie einen Käsebiertisch decken wollte, weil der Käsebiertisch das größte Aufsehen versprach. Sie telefonierte mit ihrer Mutter. »Was sagst du, Mama? Ist doch unerhört von Margot. Sie muss natürlich wieder einen Käsebiertisch haben, weil es der größte Erfolg wird. Sie spielt sich auf, als wäre er ihr Patenkind. Und dabei weißt du doch, dass wir das Theater planen.« »Man soll aber mit niemandem darüber reden«, sagte Richard zu mir. »Ja, leider, leider. Ich hätte es gern heute Margot ins Gesicht gesagt, vor allen Damen. Sie soll sich nicht so haben, weil er bei ihr gefrühstückt hat. Wir bauen ihm ein Theater. Das ist viel mehr. Aber ich bitte dich, Margot macht sich ja lächerlich. Bei ihren Gesellschaften ist es doch nie gut. Ich fand es am Sonnabend sehr minderwertig. Sie bestellt immer beim Traiteur. Gut ist es nur, wenn man im Hause selbst kocht. Ich habe es Margot Weißmann immer gesagt, sie soll unsere Kriebke nehmen. Da weiß man, was man hat. Die Pute war doch trocken. Natürlich trocken. Und Kompott hat sie gegeben. Ja, ich verstehe Margot wirklich nicht. Kompott ist doch ganz altmodisch. Und dann möchte ich einmal erleben, dass es bei Weißmanns mit dem Mokka klappt. Margot ist ja untüchtig. Sie versteht es nicht mit den Dienstboten, verwöhnt alle Angestellten. Und dann gibt sie nicht genug Trüffeln zur Pute. Ärgere dich nicht wegen des Tisches. Hättest eben gleich eine andere aparte Idee geben sollen. Zum Beispiel Souper zu zweit. Ja, ich dachte auch schon Abschiedssouper. Ja, sieh mal. Das ist doch entzückend. Nicht wahr? Mit weißen Rosen? Also, ruf doch die Gräfin Dinkelsbühl an. Sie freut sich immer so mit dir. Und sag ihr, du willst nicht den Tisch für die Käsebierangestellten decken. Das kann man dir doch nicht zumuten. Was ist das für eine dumme Idee? Warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Ach, ich war zu wütend dazu. Ich muss mir übrigens doch noch was zur Reise anschaffen. Richtig. Ich verstand dich ja auch nicht, dass du wieder täglich in dem braunen Mantel herumlaufen willst. Warst du nun gestern bei der Marbach? Du kannst nur zur Marbach gehen. Das andere taugt ja nichts. Du willst Frisco nehmen? Das würde ich nicht tun. Das hat doch schon voriges Jahr alles getragen. Nimm lieber Panama. Warst du bei der Modenschau von Hammer? Ich war vorgestern. Da war eine Zusammenstellung von Beige, Rosé und Bleu bezaubernd. Und noch nicht einmal sehr teuer. 500. Deine Cousine Nelly ist ja ein gerissenes Ding. Sie hat mit der Gaukler verabredet, dass sie 700 sagt, wenn sie mit ihrem Mann kommt und sich dann 200 abhandeln lässt. Sie sagt, ihr Erich ist dann so begeistert von seiner Tüchtigkeit, dass er sofort kauft. Die versteht's. Anders als du. Du hast deinen Mann zu sehr verwöhnt. Aus den Männern ist nie Geld rauszukriegen. Sie wollen schenken. Schick ihm die Rechnung, dann ist er einverstanden. Übrigens, die Schuhe, die wir gestern gekauft haben, gefielen mir zu Hause gar nicht mehr. Ich habe aber glücklicherweise eine kleine Schramme über dem linken Hacken entdeckt und da habe ich sie zurückgetragen. Sie wollten sie nicht zurücknehmen. Ich sagte aber, ein lediertes Paar nehme ich nicht, und wenn Sie mich als Kundin behalten wollten, dann müssten Sie es tun. Da haben Sie es dann auch getan. Jetzt muss ich aber aufhören. Du denkst dir übrigens, die Gabriele Meyer-Lewin hatte sich doch das Bein gebrochen. Haben Sie sie gestern mit der Bahre in den Schlafwagen gebracht nach Cannes? Sie hatten schon im Palast Zimmer bestellt. Schrecklich, nicht? Meyer Paris hatte Fräulein Dr. Kohler zufällig getroffen. Er nahm sie im Taxi mit. Meyer ärgerte sich über den Chauffeur, der den einfachen Weg nicht fand, und ließ ihn kurz entschlossen an einem Papiergeschäft halten, kaufte einen Pharusplan, zeigte ihm den Weg und sagte, »Hier, damit Sie Berlin kennenlernen. Lotte fand das etwas zu tüchtig, aber sie war zu selig, neben ihm zu sitzen, als dass sie länger darüber nachgedacht hätte. Es regnete. Es regnet, sagte er. Immer wenn wir uns treffen, regnet es. Am Ziel wollte er dem Chauffeur den Preis für den Pharusplan abziehen. Der Chauffeur weigerte sich. Fräulein Dr. Kohler bekam einen hochroten Kopf. Sie sagte zu Meier, bitte ziehen Sie dem Chauffeur nichts ab. Sie schämte sich für Meier, freute sich, dass sie klar sah, aber es half ihr nichts. Als er mit ihr den Fahrdamm querte, fuhr ein Auto scharf vorüber. »Das ist noch gut gegangen«, sagte er. »Sonst hätte schon in der Mittagszeitung gestanden, reizendes junges Ehepaar am Lützow-Ufer überfahren«, wobei er sie vieldeutig ansah. »Kommen Sie im April mit mir nach Paris?« »Ja, bitte.« »Gern«, sagte sie. »Ich sage Ihnen früh genug Bescheid.« Und dann stehe ich plötzlich mit meinen Koffern allein auf irgendeinem Bahnhof. Sie haben an mich vergessen und es ist niemand da, der mir hilft.« Meier streichelte sie. »Nein, ich lasse Sie nicht allein.« Er küsste sie auf den Mund. Sie konnte nicht schweigen. Sie hätte gern mit ihrer Freundin gesprochen, aber sie musste in die Redaktion. Dort saßen Miermann und Golisch. Der Geldbriefträger klopfte.
»Herr Golisch?«
»Ja, bitte?«
»Sie erhalten 20 Mark von Herrn Frechter.«
»Dank vom Hause Österreich«, sagte Golisch. 25 Mark hatten wir vereinbart.« Ein Bote klopfte, brachte Telegramme. »Landsberg, warte. 14:05, gleich Presse, gleich Berliner Rundschau. 46-jähriger Distriktangestellter Erich Saaler Minske, Kreis Nordau, warte, verschluckte Mittagessen, Gebiss, verstarb trotz sofortiger Operation.« »Telegramm ist das«, sagte Golisch. »Wir haben Korrespondenten. Ein verschlucktes Gebiss telegrafieren Sie. Aber von der politischen Entwicklung ist nichts zu erfahren. Im Völkischen Aufgang stand übrigens: Ein Herr Golisch, der eigentlich Kohn heißt, ein schmieriger Jude im Solde des Herrn Kochius, hat diesen feixenden Sänger entdeckt, der die edelsten Güter in den Schmutz und die Mannestreue in den Jargon der Rotfrontschweine zieht.« »Kann ich antworten?« »Nein, wir wollen uns doch nicht diesen Ton zu eigen machen.«
»Lesen Sie mal erst, Herr Miermann, wie schön meine Antwort ist. Hier. Ich heiße Golisch und bin edelbürtiger Germane. Den Namen Goland, der mit Golisch identisch ist, trug schon ein Referendarius am Hofe Karls des Großen. Meine Vorfahren haben schon Wildsäue gejagt, als die Iren noch auf Bäumen lebten und nur was zu fressen hatten, wenn die Nussernte gut ausgefallen war.«
»Das ist so schön. Müsste man eigentlich veröffentlichen, aber Witz soll einen nicht dazu verführen, dumm zu sein«, sagte Miermann. Augur trat ein, drückte allen stumm die Hand, wie immer.
»Was ist Verschwörer?«, sagte Miermann. »Wir sind völlig verstopft mit dem Prozess Langkob und Itzehoe. Was gibt's aufzudecken?«
»Ich habe da von seltsamen Geschäften eines Architekten von der Wohnungsfürsorgegesellschaft gehört.«
»Wem denn?«
»Karl Weiß.«
»Das ist ja interessant. Das ist ein außerordentlich gefährlicher Mann. Ich fürchte, man wird nichts nachweisen können.«
»Es war nämlich heute ein Privatklageprozess in Moabit. Karl Weiß ist Mitglied der Wohnungsfürsorgegesellschaft und Projekte, die Karl Weiß baute, bekamen leichter Hauszinssteuer als andere, sodass viele große Baufirmen sich angewöhnten, Karl Weiß, der gar keinen Namen hat, zu ihren Bauvorhaben zuzuziehen, bloß um leichter Hauszinssteuermittel zu bekommen. Jedenfalls war er Mitglied des Wohnungsamtes Stegles und hat Wohnungsteilungen dann zugegeben, wenn er dafür den Bauauftrag bekam. Aus dem Wohnungsamt Steglitz flog er, aber in der Wohnungsfürsorgegesellschaft sitzt er noch.«
Wurde denn etwas bewiesen?«
»Hundertprozentig nicht.«
»Dann möchte ich nichts bringen.
An Karlweis haben wir uns schon mal die Finger verbrannt. Sie können aber solche Geschäfte nie nachweisen, wenn sie nicht als Ballon d'Essai hinausgegeben werden. Dementis sind immer unangenehm, lieber Augur. Was meinen Sie, wie gern ich was gegen Stadtrat Busch schriebe? Aber jeder sagt, es würde alles dementiert, und dem setze ich mich nicht gern aus. Und Guland, unser Urarier, sagt kein Wort? Hm? Na? Ich denke. Na, hoffentlich nach. Welcher Mensch denkt heute noch? Natürlich denke ich nach. Ich werde doch nicht denken. Was haben denn die Firmen ausgesagt, die Karlweis beauftragt haben? Die haben sich alle gedreht und gewunden. Ich mache ja brennend gern Skandal, aber ich muss etwas in Händen haben. Busch ist mir sehr verdächtig, sagte Golisch. Aber jeder sagt, gewiss, er wirtschaftet in die eigene Tasche, aber was er Berlin einbringt, ist so unendlich viel mehr, ist so ungeheuerlich, dass so ein bisschen korrupte Genialität besser ist als eine korrekte Unfähigkeit. Kann man nicht sagen. Und dein Karlweis, das ist ein heikles Thema. Wo bleibt denn der Kaffee und unser Grappa? Und wie geht's deinem Töchterchen, ha? Leider nicht besser. Aber es soll nicht schlimm sein, sagt der Arzt. Bitte doch mal Dr. Krone, dass er kommt. Ach, unser Arzt ist ausgezeichnet. Ich möchte noch in die Stadt gehen, sagte Fräulein Dr. Kohler. Auf Wiedersehen. Sie sind ja so beschwingt heute, meine Tochter. Hast du dich verlobt? Fräulein Kohler wurde ganz rot. Ach, ist ja Unsinn. Sie hat sich offenbar verlobt, sagte Miermann zu Golisch. Mit dem schiefmäuligen, triefäugigen Kollegen? Ach, Unsinn. Auf Wiedersehen. Sie dementiert nicht. Hört, sie dementiert nicht. Auf Wiedersehen. Fräulein Dr. Kohler lief durch die Stadt. Sie kaufte ein. Zwei Paar seidene Strümpfe, zwei Paar rosa Seidenschlüpfer. Sie wollte sich gern ein Seidennachthemd kaufen, aber sie traute sich nicht. Es schien ihr zu sehr dem Glück vertraut. So kaufte sie nur zwei Paar Seidenkombinationen, aber dann meinte sie, Batiste würde auch genügen. Sie hatte viel Ärger von diesen Sachen. Frau Geheimrat Kohler war eine Preußin. Sie fand Kuchen Luxus, Nachmittagsschlaf unsolide, ein Taxi nehmen bare Verschwendung, und sie verbrachte ihre Abende damit, freundlich und rührend weiße Wäsche zu flicken. Dass Lotte farbiges und sogar Seidenschlüpfer tragen wollte, entsetzte sie tief, und sie nannte es nur die Lumpen. »Wenn du die Lumpen tragen willst, bitteschön, aber wer weiß, wo du noch hingerätst?« »Aber Mama, wozu flickst du bloß ewig die weiße Leinenwäsche? Das macht kein Mensch mehr. Außerdem nimmst du noch jemanden dafür. Das lohnt sich nicht.« »Das lass meine Sorge sein. Solange ich hier was zu sagen habe, wird nicht verschwendet.« Käthe wusste nicht mehr ein noch aus. Sie hatte Schulden. Trotzdem sie eine Unmenge Schülerinnen bekam, zahlten sich die Übersiedlung, die Wohnungseinrichtung noch nicht aus. Dazu kam, dass sie im Scheidungsprozess auf alles verzichtet, ja sogar die Schuld übernommen hatte. Sie hatte weggewollt. Herr Herzfeld war, wie er war. »Ach, ich hätte ihn nie heiraten dürfen«, sagte sie zu Miermann, der fand, dass Herr Herzfeld hätte die Schuld übernehmen müssen und ihr eine Rente, wenigstens eine Übergangszahlung leisten. »Sie sind die wirtschaftlich Schwächere, noch dazu eine Frau. Ich sehe nicht ein, warum Sie die Vorteile, die Ihnen die gesetzliche Regelung bietet, nicht ausgenutzt haben. Eine Frau ist ein schwaches Wesen. Ist ja alles Unsinn mit eurer Selbstständigkeit.« »Sie sind aus einer anderen Generation«, sagte Käthe. »Ich habe die Schuld. Ich hätte ihn nie heiraten dürfen. Ich wollte die Versorgung. Das ist meine schwere Schuld. Warum sollte also er die Schuld übernehmen? Ich wollte von ihm fort. Schließlich liebte er mich auf seine Art. Warum sollte ich mir das Loskommen nicht erleichtern Und wie konnte ich Geld annehmen von jemandem, der mir tief gleichgültig ist? Nein, ich bin selbstständig. Ich will mich nicht gebunden fühlen.
Warum wollen Sie für einen kurzen Übergang nicht Geld von ihm annehmen?
Auf keinen Fall. Die Gesetze, die für eine kapitalistische Weltanschauung gemacht sind, in der der Mann Besitzrechte an seiner Frau hatte, sind nicht für mich.
Sie haben sich einen eigenen sittlichen Kanon zurechtgemacht, von dem Sie noch nicht einmal wissen, ob er berechtigt ist und der Ihnen das Leben sehr schwer macht.
Ich weiß, dass er der Einzige ist. Diese ganze Idee, dass die Frauen sich von den Männern ernähren lassen, ist unmoralisch.
Ich nehme ja auch keine Geschenke an.
Aber Sie können sich doch nicht auf den Standpunkt der kleinen Mädchen stellen, bei denen es bei den seidenen Strümpfen geschnappt hat.
Doch, doch, sagte Käthe, halb schon lachend. Blumen, Konfekt sind Damensache. Seidene Strümpfe sind beinahe Prostitution, die übrigen Bekleidungsgegenstände völlige Prostitution.
Und was ist Liebe, die überschütten will?
Sie hat andere Wege. Ich finde ja auch, dass alle Liebe von Unverheirateten etwas Unreines hat.
Sie ist auf ein Ziel gerichtet. Nur wenn beide anderweitig gebunden sind, kann eine Liebe ganz ohne Zweck, ganz rein sein.
Bei allen anderen Beziehungen denkt, hofft, wünscht einer Heirat und verschiebt so das Gefühl.
Umwertung aller Werte, hätten wir früher gesagt, aber naja, die jüngere Generation liest Nietzsche nicht mehr.
Diese ganze Unterhaltung spielte sich wie immer in der kleinen Konditorei in der Mauerstraße ab. Es war 2:30. Käthe hatte ein Frühstück gegessen. Miermann wollte für beide zahlen, Käthe erlaubte es nicht. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen und stieg dann in ein Taxi. Sie fuhr in die Berliner Tageszeitung zu Waldschmidt. Der kluge Waldschmidt hatte ein Faible für sie. Bei ihm war der übliche Betrieb.
»Liebes Kind, sehr willkommen«, sagte Waldschmidt und hielt den abgenommenen Telefonhörer zu. »Aber bitte einen Moment, nehmen Sie Platz, ich spreche gerade.«
»Ja, Herr Hofrat, nein, unmöglich.«
Er legte den Hörer hin und sagte zu Käthe, »Der redet so viel, dass er gar nicht merkt, wenn einer nicht zuhört. Von Zeit zu Zeit nehme ich den Hörer auf.«
Er tat es.
»Gewiss, Herr, nein. Dann habe ich Sie falsch verstanden.« »Ja, wir können gern mit dem Auto rausfahren. Auf Wiedersehen. Gruß an die Gnädigste.«
Das Telefon klingelte.
»Ja, nur bis 98. Ich limitiere. Keinesfalls höher. Mehr sind die Dinger nicht wert.«
Ein Bote brachte einen Korb.
»Sie sehen. Aber ich stehe gleich zu Ihrer Verfügung.
Einen Moment bitte.«
Ins Telefon.
»Ich möchte gern Herrn Otto haben.«
»Herr Otto?«
»So, es wird also in Niederklapsmühl gestreikt. Unter uns gesagt, haben die Leute recht. Miserable Löhne. Wovon sollen sie leben? Das ist schrecklich. Der Arbeiter spürt jede Schwankung als Erster. Aber für uns sehr unangenehm. Wenn die Preise hochgehen, können wir nicht mehr exportieren.«
»Also, mein Kind, was ist mit Ihnen?«
»Also, glatt und rund, ich brauche 500 Mark.«
»Aber um Gottes Willen, was ist denn passiert? Könnten Sie denn nicht schlimmstenfalls Ihr Kapital angreifen?«
»Wie meinen Sie das?«
»Nach Ihrem Auftreten haben Sie nichts auf der Bank?«
»Na, eine eiserne Reserve.«
»Ich habe immer meinen Verdienst verbraucht und nach der Scheidung war ich in Italien.«
»Das kann man sich eben von Gehältern und Stunden nicht leisten.
Man muss doch einen Fonds haben. Sie haben doch aber gerade eine Wohnung gekauft.«
»Auf Abzahlung.«
»Und Möbel?«
»Auch auf Abzahlung.«
»Das ist doch aber grauenhaft, ganz ohne Hintergrund. So kann man doch nicht existieren.«
»So existieren aber 19 aller Menschen.«
»Ja, aber doch nicht eine Person wie Sie.«
Das Telefon klingelte.
»Wie viel brauchen Sie?«
»Ob ich 50.000 frei habe?
Ja, ist denn die Sache sicher? So. Nein. Aber 12%. Gar keine Sicherheiten? Na was denn? Eine Hypothek. So. Ja, das scheint mir sehr sorgenvoll. Und die Steuer? Wie kann man die Steuer vermeiden? Ja, kommen Sie heute Abend zu einer Flasche Rotsbohnen. Ja. Also, liebes Kind, ich schieße Ihnen 500 Mark vor. Sie brauchen mir nur 400 zurückzugeben. So viel erspare ich an Steuer. Sie müssen sie nur bei Ihrer Steuererklärung angeben.
Sicher, Herr Waldschmidt, gern. Also, ich danke Ihnen.
Nicht nötig. Freue mich, Sie gesehen zu haben. Die Freude war meinerseits wohl größer, lachte sie.